Starset FFN, der FFN Podcast.
Moin und herzlich willkommen. Ich bin's, Norina Hinz, und heute bei mir der Mann mit den 50 Hüten.
Oh.
Sind's, glaube ich.
54, um genau zu sein.
Wie geht es dir denn?
Du siehst, ich kriege das Grinsen gar nicht aus dem Gesicht raus, denn es ist eine gute Woche für mich. Ein Album ist draußen und da fällt ganz schön viel Ballast von einem ab, weil man nichts mehr ändern kann und endlich lässt man so ein bisschen auch los, sag ich mal.
Du feierst nicht nur dein neues Album, du feierst auch 20-jähriges Musikjubiläum sozusagen. Vor 20 Jahren hat alles angefangen. Du hast irgendwie mit 17 Mal bei einem Produzenten, der irgendwie auch Tokyo Hotel gemacht hat, vorgesungen.
Ist das lustig, dass du das weißt? Stimmt, ich habe ja 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Ja, das stimmt. Ich bin nach Lüneburg gefahren. Also erstmal wurde ich mit meiner Schülerband entdeckt von einem Produzenten, Peter Hoffmann. Liebe Grüße an dieser Stelle. Der hat gesagt, wir rufen dich mal an. Und dann hat es 2 Monate gedauert. Dann wurde ich wirklich angerufen, wurde nach Lüneburg eingeladen, respektive Hamburg. Und dann sollte ich da vorsingen. Und dann kriegte ich gleich im Anschluss direkt so einen Künstlervertrag hingelegt und sollte loslegen.
War das wirklich so ein richtiges Vorsingen mit, wie so ein Casting oder?
Nee, das war gar nicht so wie so ein Casting. Es war erstmal kennenlernen, haben wir ein bisschen gegessen und so, ah, lass doch mal Studio gehen, wir zeigen dir das Studio und setze mal einen Kopfhörer auf. Das war so ganz subtil, haben sie mich da so geprüft, sag ich mal. Und dann lief so ein Beat und dann lief irgendwie so Musik im Hintergrund. Dann sagte ich, kannst du jetzt einfach mal spontan darüber irgendwie was singen? Adlippen nennen wir das in der Fachsprache. Es kommt aus dem Lateinischen, ad libidum, also von den Lippen her. Da macht man einfach die ganze Zeit nur so, yeah, 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 sowas. Und dann habe ich das auf diesen Beat gemacht und danach sagten die, ey, das fanden wir gut, los geht's.
Und 20 Jahre später gibt's ein neues Album.
Oh yeah.
Konturen ist frisch draußen und nach meiner Rechnung müsste das ja, haben wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen, das müsste ja ein Nummer-1-Album werden. Ich meine, für immer ab jetzt war Platz 4, alles brennt Platz 3, Kreise Platz 2.
Mhm. Ja, der Druck ist da auf jeden Fall.
Der Druck ist da. War das auch so ein bisschen deine Challenge, dass du gesagt hast, ey, jetzt, das kann nicht sein?
Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als wir festgestellt haben, dass das möglich ist, dass wir uns durchsetzen können jetzt irgendwie an der Chartspitze, da habe ich jetzt nochmal wirklich Blut geleckt und habe die Challenge accepted und habe Bock jetzt irgendwie so Gas zu geben, dass zumindest ich nachher nicht sagen kann, hätte ich mal mehr gemacht. Also ich versuche wirklich gerade jeden Stein umzudrehen und überall zu singen, dass die Leute meine Musik hören.
Dem dürfte nichts im Wege stehen, dass das eine 1 wird, also meiner Meinung nach nicht. Wir können gerne eine Wette abschließen, ich wette darauf, dass es eine Nummer 1 wird.
Okay.
Was sagst du, du bist?
Wenn ich jetzt dagegen wette, wäre auch doof, weil ich glaube auch an mich.
Siehst du, also perfekt. Siehst du, dann sind wir schon mal 2, die an dich glauben.
So, wer wettet dagegen? Noch jemand?
Traut sich keiner.
Wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld.
Traut sich keiner, was dagegen zu sagen. Es gibt 2 Besonderheiten an deinem Album, wie ich finde. Zum einen hatte ich das Gefühl, dass das Album ein bisschen politischer ist als deine anderen Alben und dass du dieses Mal wirklich deine Stimme auch dazu benutzt hast, erhoben hast, die Politik zu besingen, insbesondere in Besser als jetzt. Was war der Beweggrund dafür so?
Ja, es ist tatsächlich, glaube ich, der Unterschied zu den Vorgängeralben, dass ich auch ein paar mehr Themen, ich sag mal, die uns alle betreffen in den letzten Jahren oder mehr und mehr werden. Also eben gesellschaftliche Fragen auch mal kritisch zu hinterfragen. Eben auch Politik, was geht ab in diesem Land, aber auch europäisch oder global betrachtet. Klima, wir haben so viele große Baustellen, die wahnsinnig komplex sind und ich habe ja auch keine Lösungen oder Antworten. Und meine Aufgabe als Künstler ist es aber auch manchmal, die Frage nur zu stellen und die Leute anzupieksen und vielleicht zu einem Diskurs einzuladen. Und ja, ich habe das immer so gemacht, das, was mich beschäftigt, aufzuschreiben. Und das habe ich gemacht in eben Songs, du sagtest es schon, besser als jetzt. Blinde Passagiere, alles okay, anfassen, das sind alles ja eher nicht die klassischen Singer-Songwriter-Themen, muss ich sagen. Also zumindest in dem deutschen Pop-Bereich. Und im Moment ernte ich ganz gute Resonanz. Also dass viele Leute sich wiederfinden und viel darüber nachdenken. Und das willst du ja erreichen als Musiker.
Naja, und du hast halt das Instrument, deine Stimme, um so viele Leute zu erreichen und denen vielleicht auch das Bewusstsein da nochmal wieder hervorzulocken und zu sagen, ey Leute, denkt mal nach.
Genau so ist es, wobei ich eigentlich auch nicht sage, dass ein Künstler unbedingt das nutzen muss. Also jeder Künstler muss das für sich selber entscheiden, ob er überhaupt der Typ dafür ist, ob er charakterlich da Bock drauf hat, ob er überhaupt Interesse hat an solchen Themen. Ich habe das aber als Bürger, ehrlich gesagt, auch als meine Pflicht gesehen, irgendwie mehr zu machen, auch vielleicht mitzumachen, mitzudiskutieren, voranzugehen. Und jetzt habe ich nun mal das Glück, dass ich ein Mikro in der Hand habe und eine Reichweite, aber ich glaube, es sollte nicht nur eine Aufgabe von Künstlern sein oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sondern von uns allen, da irgendwie daran teilzunehmen.
Nee, absolut nicht, aber ihr habt natürlich, wie du gerade schon sagst, die Reichweite, die eine ganz andere ist, als wenn ich jetzt mit meinen 300 Followern.
Ich wollte gerade sagen, nee, das sagt sie, die gerade beim Radio steht und 1 Million Menschen hören zu.
Naja.
Ich meine, du hast eine Reichweite.
Du hast aber gerade das andere Thema angesprochen. Was machst du privat für die Umwelt? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da achte ich jetzt mehr drauf? Ich habe einen Kaffeebecher, den nehme ich mit, wenn ich mir einen Kaffee hole, oder ich verzichte auf Fleisch, keine Ahnung. Ich nehme mal lieber eher das Fahrrad als den Wagen.
Ich mache auf jeden Fall zu wenig, so viel steht fest. Aber ich merke, dass ich aber viel bewusster lebe in den letzten Jahren. Also es geht los, jetzt ist die Aufgabe bei vielen von uns, inklusive mir, einfach einen Automatismus reinzukriegen, die Gewohnheit zu ändern. Eben nicht bei jedem Einkauf immer irgendwie Plastik und Plastiktüten, nicht immer irgendwie den großen Kaffeebecher zu nehmen, nicht immer irgendwie sich mit dem SUV rumschatteln zu lassen, nicht so viel zu fliegen, wenn es auch anders geht. Das ist natürlich unser aller Aufgabe als, ich sag mal, Bürger. Ich glaube, es muss aber viel mehr auch seitens der Politik reguliert werden. Also es muss viel mehr möglich gemacht werden, dass es uns auch nicht so schwer fällt, das zu machen. Beispiel öffentliche Nahverkehr. Ich meine, der kostet so viel und ist dann noch nicht mal geil. Also dann kommt trotzdem jede zweite Bahn irgendwie zu spät und. Da müssen erstmal Rahmenbedingungen geschaffen werden im nächsten Jahrzehnt. Und das ist eine Riesenaufgabe, damit auch wir viel motivierter sind, auch unsere Gewohnheiten zu ändern.
Und aus der Comfort Zone, wie du es gerade schon sagst, aus den Gewohnheiten irgendwie nochmal rauszutreten und zu sagen, ey gut, dann nehme ich jetzt die Pflaumen halt einzeln in meine Einkaufstüte und nehme mir nicht die kleine Plastiktüte oder den To-Go-Becher.
Man muss ja auch nicht radikal jetzt alles komplett ändern. Das ist ja auch immer schwierig. Das belastet einen ja auch, wenn es dann komplett sein Leben umzukrempeln. Das Wichtigste ist reflektieren, merken, was mache ich denn falsch? Was kann ich denn machen? Das stimmt eigentlich, ich esse eigentlich jeden Tag Fleisch. Vielleicht kann ich da mal was reduzieren und. Das ist schon, ich mache auf jeden Fall zu wenig und ich habe mir vorgenommen für 2020 jetzt schon mal irgendwie da ein bisschen was zu ändern.
Die zweite Besonderheit an deinem neuen Album ist ja das Duett mit deiner Lebenspartnerin Ina Müller. Und das ist ausgerechnet ein Trennungssong irgendwie.
Ja.
Geworden. Wie kam das dazu, dass ihr gesagt habt oder du gesagt hast, komm, wir beide singen mal ein trauriges Lied zusammen?
Ich habe mal gelesen, vorausschauendes Handeln ist ein Zeichen von höherer Intelligenz. Also, sollte es irgendwann mal so weit sein, dass wir uns trennen, dann haben wir den Song schon geschrieben. Nein, Spaß beiseite. Es war nicht geplant, ein Duett zu singen, sondern ich habe den Song einfach vorgespielt und wollte mir quasi so ein bisschen eine Meinung abholen und dann hat Ina da gleich zugesungen und dann merkte ich, okay, das passt, das ist ja viel besser, das macht den Song besser, das veredelt diesen Song und dann war klar, wir machen das jetzt, wir ziehen das durch. Und die Tatsache, dass das Thema ein Trennungsthema ist, hat es uns überhaupt erst möglich gemacht, den Song zu singen. Weil wäre das ein Liebeslied, ein positives, dann hätten wir gesagt, wie ekelhaft kitschig ist das denn? Das wollen wir gar nicht so, weil das so sind wir nicht. Dann kriegen wir mal gleich Gänsehaut. Wenn etwas zu over the top ist und zu, sag ich mal, zu kitschig wird, dann ist es nicht unser. In dem Fall sind wir also zwei Interpreten, die die Geschichte von anderen Menschen singen.
Und ich finde, das ist euch sehr gut gelungen, weil man merkt irgendwie diese Emotionen total. Also ich habe da gesessen, insbesondere bei dem Video, was von Inas Nacht entstanden ist. Das ist...
Dankeschön.
Ihr agiert irgendwie, ja, kann ich nicht in Worte fassen, ist wirklich sehr, sehr, sehr emotional. Wenn ihr das noch nicht da draußen gehört habt, macht das unbedingt. Du warst nämlich auch bei Inas Nacht.
Genau.
On stage, hast mit ihr zusammen performt. War das strange irgendwie für euch beide?
Ja, das war strange, weil auch das haben wir uns eigentlich nicht vorgenommen, weil wir ja schon... eigentlich versuchen, unser Leben, unser Privatleben komplett so rauszuhalten. Also du wirst uns jetzt nicht über den roten Teppich gehen, sehen, etc. Wir haben uns aber gesagt, ey, wenn wir schon so einen Spaß macht, zusammen zu singen, dann gibt's halt eine Sendung, wo wir es machen würden, weil da haben wir alles selber in der Hand. Denn das ist ja ihre Sendung und da kann uns keiner irgendwie nachher sonst wohin schicken oder zerschneiden und dies und jenes noch mit uns machen, sondern ich komme rein, wir singen gemeinsam, so wie wir es zu Hause am Küchentisch auch machen und ich sag wieder Tschüss. Und es war ein großartiger Auftritt und hat mich selber sehr bewegt, uns alle. Und ich glaube, solche Momente braucht man auch fürs Fernsehen. Gibt's viel zu selten, dass Leute live zusammen singen und das möglichst authentisch und auch ehrlich meinen.
Die ganzen Emotionen, Overload, danach erstmal auf der Wohlwillstraße irgendwie einen Döner zum Runterkommen. Ich habe gehört, du hast eine Döner-Flatrate da oder du kriegst deinen Döner zumindest umsonst.
Ja, mittlerweile habe ich einige Dönerläden, die mir die Tür aufhalten, weil ich bin ja so Hamburgs inoffizieller Döner-Tester mittlerweile. Und immer wenn ich in Interviews wieder einen neuen Laden entdeckt habe, dann kriegen das immer die Dönerläden-Besitzer schon mit, weil dann ganz viele Leute da hingehen, auf meine Empfehlung hin. Ja, und dann kann ich hier und da mal reinspazieren und dann kriege ich auch mal einen umsonst, ja.
Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Dönerladen hier in Hannover entdecke und dafür ein bisschen Werbung mache, dann stehen meine Chancen ganz gut, dass ich da vielleicht auch einen Döner umsonst kriege, meinst
du? Ich gehe davon aus, wenn du in der Live-Sendung mal sagst, geht mal alle zu dem und den Döner, dann kriegst du auf jeden Fall einen Gutschein.
Dann weiß ich schon, bei welchem Dönerladen ich das machen werde oder an.
Wie ist, was ist deine Dönerpräferenz im Sinne von einem, wo alles vorher gemischt wird und dann reingestopft wird oder eher so ein Schichtdöner, wie der aus Berlin kommt? Also, dass man erst so Salat, dann Fleisch und dann und so weiter.
Naja, das Fleisch kommt ja meistens oben drauf. Aber meinetwegen kann das alles gemischt sein. Warum nicht? Ja, sonst esse ich ja so, also dann kann ich mir auch einen Schichtsalat selber machen.
Nee, genau. Aber bei uns in Hamburg gibt es auch viele Dönerläden, die ich ganz gut finde, die mischen vorher das Fleisch mit dem Salat, sodass du wirklich in jedem Bissen quasi alles drin hast. Weißt weißt du?
Sonst hast du am Ende nur diesen Krautsalat und dieses satschige Brot. Das macht total viel Sinn.
Total Sinn, ja. Frag mich.
Ich werde jetzt viel bewusster Döner essen.
Vor allen Dingen ist das ja echt, ehrlich gesagt, mal ein bisschen mein Traum, mal einen Dönerladen aufzumachen. Ne? Also so wie Lukas Podolski in Köln mit Mangaldöner. Ich habe echt Bock, mal einen Dönerladen aufzumachen. Ich habe auch schon eine Idee, wie der dann heißt. Also der heißt einfach nur Döner, aber das Ö wird mit OE geschrieben. Das klar ist, dass es mein Laden ist. Und dann wird das eine Riesenkette, eine Franchise-Kette. Die ganze Welt werde ich mit Döner versorgen.
Und dann hast du aber bestimmt auch ein paar gute Soßen da am Start. Das ist nämlich auch immer so eine Sache.
Ja, man muss mit der Zeit gehen. Also man darf auch ein bisschen fancy werden. Mal so eine Avocado-Soße. Dann muss man eine Eigenkreation haben. Eine scharfe, Knoblauch, Curry brauchst du und Kräuter.
Ne? Okay. Alles dabei. Also, wenn Johannes Oerding einen Dönerladen eröffnet, ich werde dafür Werbung machen und mach einfach, krieg bei dir den Döner dann umsonst. Ich glaube, so mache ich's.
Sagen wir mal so Rabatt.
Rabatt, na gut. Und dann so 10%.
Ich bin Geschäftsmann.
Ja, gut. Ich sehe das schon. Das Konturenalbum ist aber nicht dein einziges Album irgendwie auf eine Art gewesen dieses Jahr, weil du hast unheimlich viel an Peter Maffays Album mitgearbeitet und mitgeschrieben.
Ja, das stimmt. Große Ehre, wirklich ein Schulterklopfen von Peter, dass er mich wirklich gefragt hat. Also nicht nur, dass ich bei der Tour mit ihm dabei war, beim MTV Unplugged. Das war schon für mich wirklich, ja, das sind so Kindheitsträume, wenn du mit den großen Heroes unserer deutschen Musiklandschaft zusammen auf der Bühne stehst. Das reicht eigentlich schon. Aber als er dann noch fragte, sag mal, mir gefällt die Art und Weise, wie du textest und wie du komponierst, lass uns doch mal zusammenarbeiten. Und dass dann am Ende 6, 7 Songs dabei rauskommen, das ist natürlich für mich als, ich sag mal, jüngerer Künstler eine unglaubliche Motivationsspritze und auch echt wirklich ein Kompliment.
Also oder uns beiden Gebetsschwestern. Peter war letztens hier und ich habe auch mit ihm geschnackt und der hat in den höchsten Tönen von dir gesprochen. Wirklich, schön. Der ist ein Riesenfan von dir und ich glaube, das ist ein Life-Goal. Hast du da
das
erreicht?
Das ist wirklich schön. Ne? Das ist wirklich schön. Aber wir, ich muss auch sagen, abseits der Musik habe ich eine tolle Freundschaft mit Peter entwickeln können und wir surfen in so vielerlei Hinsicht dieselbe Welle. Wir haben eine ähnliche Haltung in vielen Punkten. Wir sind auch, was die Arbeit anbelangt, beide sehr diszipliniert und auch mal streng und so. Also da tun wir uns auch nichts. Es ist schon schön, jemanden so zu finden, so quasi so ein Bruder im Geiste, obwohl man halt dann doch ein paar Jährchen auseinander ist.
Absolut. Du sagst es gerade schon, du bist diszipliniert. Dieses Jahr hatte das gut in sich, da war viel los, da war dann noch irgendwie Sing meinen Song und so und dann hast du irgendwie gesagt, so, jetzt muss ich erstmal 2, 3 Jahre auf Tour gehen.
Ja, das und war der Plan eigentlich.
Kannst auch mal abschalten und hast vielleicht sogar mal die Chance, irgendwie eine Serie zu gucken. Bist du so ja, jemand, der, bist absolut. Du ein Serienjunkie?
Ich habe Netflix leer geguckt, auf jeden Fall.
Leer geguckt?
Ja, ich warte wöchentlich auf irgendwas Neues, aber da kommt nichts im Moment.
Dann kannst du uns ja aber als Nicht-Leergucker, weil ich habe Netflix ja, bei weitem noch nicht zu Ende geguckt. Meine Empfehlung? Was?
Ja, also im Moment bin ich auf dem Trichter, da ich, wie ich viele Serien schon gesehen habe, gucke ich sehr viel so Stand-Up-Comedians aus den USA. Da gibt es einen, der ist wirklich sehr lustig. Bill Burr heißt der. Sehr hart, also sollte man schon irgendwie über 16 sein, wenn man das guckt. Und ansonsten, klar, die klassischen Serien, die ich auch gucke, Peaky Blinders oder Jack Ryan. Ich gucke gerne auch stumpfes Zeug, wo man nicht so aufmerksam bei sein muss, dass man auch mal wegknicken darf.
Und dafür hast du dann auch die Zeit, irgendwie abends mal den Fernseher anzumachen, weil das wird ja wahrscheinlich nicht der Fall sein, wenn du die ganze Zeit auf Achse bist.
Es passiert mehr so auf der Autobahn oder im Tourbus tatsächlich. Also wenn du wirklich so Fahrzeit hast, so Leerlauf und im Auto sitzt oder im Flugzeug oder in der Bahn.
Kannst du da nicht schlafen? Ich würde da schlafen an deiner Stelle, glaube ich.
Mittlerweile muss ich die Zeit nutzen, um zu schlafen. Also ich zwinge mich ein bisschen. Aber manchmal ist man so aufgeregt, weil wieder irgendwas passiert ist, dass man auch nicht pennen kann. Ne?
Danke, Johannes Oerding.
Danke dir.
Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Starset FFN, der FFN-Podcast.